Willkommen zum Podcast des Ochs-Fanzines. Ich bin Joachim Hiller und der Chefredakteur und Herausgeber des Ochs. Zwei- bis dreimal im Monat versorgen wir euch auf diesem Wege mit Schnickschnack rund um unser Fanzine und die Punk- und Hardcore-Szene. Das Ochs erscheint alle zwei Monate, jeweils Anfang Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Und es ist im Bahnhofsbuchhandel erhältlich, sowie natürlich auf unserer Website unter ochs-fanzine.de. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Schönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge des Ochs-Podcasts. Mein Gast in unserem top ausgestatteten Hightech-Studio ist diesmal Dennis. Dennis, wie findest du eigentlich unser Studio hier?
Ja, ich bin hellauf begeistert. Also dafür, dass du ja jetzt, weiß ich nicht, 15, 16 Folgen Podcast jetzt gemacht hast, du hast so viel investiert hier. Also das ist schon, ein richtiges Profi-Equipment, muss ich sagen. Also da sollten sich auch Bands überlegen, ob sie hier vielleicht mal aufnehmen kommen, so in den Ochs-Studios, in den großen.
Du weißt ja, das Wort in unseren Kreisen, Profi-Podcaster-Kreisen und Influencer-Kreisen ist die Monetarisierung. Mhm. So, Return on Investment und so. Ja, also, der Rubel muss rollen. Ja. Muss man natürlich erstmal ein bisschen was ausgeben, damit das hier shishi ist und fein.
Spend money to make money, ne?
Ja, ja. Catering ist aber auch okay, oder?
Ja, absolut. Ja,
okay,
ja.
Gut. Bitte jetzt nicht mit den fettigen Fingern hier hinfassen, entschuldigen.
Nee, ja, sorry, ich wollte ja nur mal gerade.
Okay. Wenn ich jetzt, war mir jetzt unangenehm, aber ich wollte es nur sagen, ja? Mhm. Okay, danke.
Ja, liebst du auch.
Ja, Dennis, du bist ja eigentlich öfter hier, weil du nebenan deinen Schreibtisch hast, den du einmal die Woche besetzt.
Im besten Fall, ja.
Im besten Falle. Du machst in Personalunion sowohl das Fuse-Magazin als Chefredakteur, bist aber auch, wie heißt dieses Instrument, Bassist.
Bassist, genau, ja.
Von Kampfsport.
Das hast du gut abgelesen von deinem Fragenzettel. Nee, genau, ja, das ist richtig. Das bin ich beides quasi.
Wie wird man das denn so? Erzähl mal. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns auf dem Hof gesehen in der Bahnstraße 40 in Hahngrüten.
Ja, das weiß ich auch noch. Da, das war mit meiner alten Band Feiern die Attic, als wir, glaube ich, mit einem Volvo-Kombi auf den Hof gefahren sind, um mit dieser Kiste auf Tour in Anführungszeichen zu fahren, was damals halt so zwei, drei Konzerte, also ein Konzertwochenende mehr oder weniger war. Genau, und da wir damals bei Redfield Records waren und die, glaube ich, im selben Haus wie das Ochs
genau. waren. Genau, ne? Redfield-Gründer Kai, dessen Vater war mein Vermieter.
Richtig, ja. Deswegen waren wir dann kurz da, um irgendwelche Platten einzusammeln oder so, bevor es dann weiterging. Das, ja, das müsste vor 16, 17, 18 Jahren gewesen sein.
Mann.
2001, meine ich, 2002, so um den Dreh muss das gewesen sein.
Ja, 2000 sind wir da hingezogen und dann hatte damals Kai für seine Band The Advert Time I Saw gefragt, wie man das eigentlich macht. Mit dem Platten rausbringen und dann habe ich ihn dazu überredet, ein Label zu gründen. Und der Rest ist Geschichte.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist, ja.
Fire in the Attic. War das damals dein Einstieg in die Musik oder gab es davor noch Bands?
Es gab davor noch eine Band. Also das war quasi die Schülerband meines jüngeren Bruders mittlerweile.
Du bist 1,98 Meter?
95, ja.
95, dein kleinerer Bruder?
1,94 oder 1,93, nur unwesentlich kleiner.
Dein kleinerer Bruder.
Mein kleinerer Bruder, ja. Nee, und genau, das war halt so seine Schülerband mehr oder weniger, die dann angefangen hat, das ein bisschen ernsthafter zu betreiben. Also, wie gesagt, das ist 20 Jahre her ungefähr, dass sie dann noch, also wenn man das heute sagen würde, ernster betreiben, ist das schon wieder was ganz anderes irgendwie, ne? Also, aber trotzdem, da haben wir halt angefangen, so ein bisschen außerhalb Konzerte zu spielen und so weiter. Und irgendwann stieg halt aus deren Schülerband, wie das halt so ist, der Bassist aus, beziehungsweise der Gitarrist aus. Mein Bruder hat damals Bass gespielt, ist dann an die Gitarre gewechselt und ich bin dann als Bassist reingekommen mit quasi keiner Erfahrung am Instrument irgendwie. Ich hatte zwar schon länger zu Hause im Bass rumstehen, aber das ist halt, wie es dann immer so ist, wenn man keinen Grund hat, das Ding in die Hand zu nehmen, macht man es halt auch nicht. Ne? So. Und deswegen kam dann quasi mit der Band dann so die ersten Schritte. Ja. Genau.
So. Mit Fire in the Attic wart ihr dann, ja, klingt jetzt doof, aber in den Nullerjahren doch ganz gut im Geschäft. Also da war das, für Redfield war die Band tatsächlich dann so ein bisschen so der Durchbruch in kommerzieller Hinsicht, dass sich da mal was bewegt hat. Genau. Ihr hattet damals eine Visions-Titelstory auch mal, was für eine deutsche Band auf dem Level auch eine ziemlich coole Sache war. Mhm. Wie nimmst du diese Zeit so rückblickend wahr? Glaubte man damals tatsächlich so, hey, jetzt wird das was mit dem Rockstar und mit der Band starten wir jetzt voll durch und überhaupt?
Also ich glaube, ein paar von uns haben das geglaubt, was dann halt nachher auch so ein Knackpunkt in der Band war irgendwie. Ne? So, also das will ich gar nicht irgendwie jetzt so darstellen, als wäre das irgendwie... Das Problem war, glaube ich, einfach, dass es Leute in der Band gab, die das alles auf eine Karte gesetzt haben und dann dementsprechend halt auch Studium abgebrochen haben und gesagt, okay, ich mache jetzt Band. Und andere in der Band halt gesagt haben, so nee, das ist mir zu unsicher und ich mache auf jeden Fall meinen Job weiter oder mein Studium und so. Und das ist dann da, sag ich mal, zu Auseinandersetzungen kommt es ja dann vorprogrammiert gewesen irgendwie. Ne? Also von daher... wir haben schon, glaube ich, für unsere Verhältnisse oder für... Wir hatten ja keinen Vergleich, so. Das war halt das Ding irgendwie, ne? Also wir kamen ja, für uns alle war das so die erste Band, die so ein bisschen den nächsten Schritt gemacht hat und so weiter. Und deswegen konnten wir nicht so richtig einschätzen, ob das jetzt so funktioniert oder nicht. Irgendwie, für uns war das einfach nur so schauen wir mal, was passiert. Und es hat wirklich gut funktioniert. Also ich weiß noch, 2006 ist so, sag ich mal, das Jahr gewesen, in dem bei uns, also das mir am meisten in Erinnerung bleibt, weil da kam unser zweites Album raus und damit haben wir dann wirklich auch Rock am Ring gespielt, Rock im Park gespielt, ich glaube, 3 oder 4 Touren in dem Jahr gemacht, Supports für Alexis on Fire und so weiter, die damals ja auch nicht so riesig waren, wie sie auch heute sind, aber wir haben da einfach, keine Ahnung, wir haben ja auch einfach sehr viel gemacht. Also ich weiß noch, wir sind einmal in die Schweiz, glaube ich, gefahren, einfach nur für ein Konzert als Support für Coheed & Cambria. Da gab es keine Kohle. So, ne? Einfach nur so, ey, ihr könnt es machen, wollt ihr es machen? So, ja, auf jeden Fall. Und das war unsere Mentalität damals. So, ne? Einfach alles machen, was irgendwie geht. Und damals ging das halt auch noch gut mit alle Studenten, keine so Familien irgendwie, die eher da Zeit einfordern oder so. Von daher... Es war schon eine sehr schöne, verrückte Zeit, die ich nicht missen will.
Das war auch genau der Zeitpunkt, zu dem das Fused gegründet wurde. Wir reden ja, das ist zwar der Ox-Podcast, aber wie manche von euch vielleicht auch mitbekommen haben, gibt es ja parallel zu Ox auch noch das Fused-Magazin. Findet ihr auf der Ox-Website auch Links dazu, kann man sich als PDF umsonst runterladen, weil das Heft ja an sich umsonst verteilt wird über diverse Mail-Order in Plattenläden und Ähnliches. Und das Fused nahm seinen Ausgang in jener Zeit, als eben damals auch Musik, ich sag mal, jenseits des klassischen Punk und Hardcore, wie wir ihn in dem Ox schon wiedergegeben haben, relativ anfing zu boomen. Mhm. Ich benutze jetzt mal bewusst keine Genrebegriffe, weil das irgendwie nachträglich eher abträglich ist, aber vielleicht so Metalcore, so, ja, was aber auch auf euch auch wiederum nicht zutrifft. Jedenfalls war das so eine Zeit, wo sowas ganz gut funktioniert hat. Thomas Renz hat das Fused damals gemacht als Chefredakteur. Mhm. Woran hast du, wenn wir jetzt mal ein bisschen schneller vorwärts, woran hast du gemerkt, dass das mit diesem Bandding zwar irgendwie ganz gut angelaufen war und zwischenzeitlich auch ganz gut lief, aber dann irgendwie, ja, so nicht mehr das Gelbe vom Ei, wenn man das als Veganer so sagen darf, ist.
also es gab dann halt irgendwann, ich sag mal so, diese Welle, auf der wir da mitgeschwommen sind, das war uns ja damals gar nicht so bewusst. Wir hatten halt irgendwie unsere Vorbilder und wollten halt so ähnlich klingen. Die ist dann relativ schnell... Zum Beispiel? Also ich weiß, dass damals dann so Namen gefallen sind, wie halt Alexis on Fire oder Finch oder diese frühen... als es noch irgendwie neu war, wenn Bands Schreigesang und normalen Gesang hatten, was heute halt so, wo alle mit den Augen rollen irgendwie, aber das war ja Anfang der 2000er. Ich sag einfach mal, dieses Emo-Core-Ding irgendwie, als das neu war und da waren wir alle sehr, da hatten wir einfach auch Bock drauf, haben das auch gemacht und außer uns gab es zuerst noch Days in Grief aus Köln und das war es dann so ungefähr, was uns halt auch, glaube ich, sehr geholfen hat. Dann ein, zwei Jahre später sah das schon wieder ganz anders aus. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es war dann halt so, dass wir relativ schnell gemerkt haben, dass sich das in eine Richtung entwickelt hat, die wir auch nicht mitgehen wollten. Also aus diesem ganzen Kram wurde dann halt immer mehr Metal, irgendwie, was man an Bands, sag ich mal, wie, oder an den Entwicklungen von Bands, wie, wenn man jetzt in Deutschland bleibt, wie Caliron halt festmachen kann, die halt in einem ähnlichen Genre wie wir losgelegt haben und sich immer weiter Richtung Metal entwickelt haben. So, ne? Ich will das auch gar nicht werten, so, aber das war halt nicht die Entwicklung, die uns vorgeschwebt ist, irgendwie für die Band. Und dadurch hat sich das Ganze dann auch so ein bisschen, dann haben wir halt schon gemerkt, es kommen weniger Leute oder es ist nicht mehr so angesagt. Irgendwie. Es ist halt auch schwierig, das sagen, glaube ich, also das habe ich selber noch nie gehört, dass es jemand gesagt hat, aber es ist echt schwierig, eine Band über 10 Jahre oder so am Laufen zu halten, weil sich halt einfach drumherum so viel verändert. Ne? Und dann muss man halt Entscheidungen treffen, ob man bei seinem Sound bleiben will oder moderner klingen will oder irgendwie versucht, zwischen den Stühlen da zu sitzen. Und das macht das Ganze halt nicht einfach. Und für uns war dann irgendwo der Punkt, wo wir gesagt haben, so, okay, das funktioniert halt so nicht mehr, dann lassen wir es halt lieber bleiben.
Das war dann wann?
2009 müsste das gewesen sein. Also unser Sänger ist schon vorher ausgestiegen und dann haben wir noch ein Album mit einem neuen Sänger gemacht, was halt jetzt so rückblickend, also ich bin sehr froh drum, weil das halt immer noch ein guter Kumpel von mir ist, aber rückblickend weiß ich nicht, ob wir das unbedingt hätten machen müssen. So. Also Sängerwechsel ist halt sehr schwierig und wir wollten dann auch sehr schnell ein neues Album haben, was halt dann auch wieder, ja, da kommt dann so eins zum anderen. Ne? Also ich bin immer noch, keine Ahnung, ich finde das immer noch ein gutes Album, aber es hätte, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit gebraucht und ich weiß auch nicht, ob es den Sängerwechsel dann so verkraftet hat, die Band an sich, ne? Wie das so ist.
Wir haben uns dann so etwas aus den Augen verloren. Ich weil natürlich die Bezugspunkte nicht mehr so da waren mit dem Band-Ding. Du hast aber in der Zeit fürs Fuse immer geschrieben. Zumindest der Name war dann da. Wobei, da stand ja dann...
da stand noch Dennis
Meyer. Genau. Ja, genau. Schwuppdiwupp, von Meyer zu Müller. eine Heirat später, muss man dazu sagen. Es kam dann der Zeitpunkt, an dem dann Thomas Renz aus privaten Gründen die Chefredaktion abgegeben hat und dich quasi gecastet hat. Was für ein Teufel hat dich geritten, auf die geniale Idee einzugehen, vorgeschlagen zu bekommen, hey, willst du nicht den Chefredakteur von Fuse machen?
Ja.
Wow!
Ja, super.
Wann war das und wie kam es dazu?
Wann war das? Das ist jetzt 4 Jahre her, glaube ich.
Ja.
Also ich weiß noch, die Fuse Nummer 45 war meine erste Ausgabe. Und ich weiß noch genau, ich hatte Thomas damals angerufen, weil ich ihm die Idee unterbreiten wollte.
5 Jahre. 5 mal 6 ist 30. Ja, 45 plus 5.
Ja, klar, wir haben schon 2019.
Ja,
richtig. Ich wollte ihm damals von meiner Idee erzählen, einen Podcast fürs Fuse zu machen.
Ah.
Und dann war Thomas nämlich so, ja, ist eine schöne Idee.
Aber.
Da bin ich vielleicht der falsche irgendwie Ansprechpartner gerade, weil willst du nicht das Fuse übernehmen, so ungefähr. Und dann war ich erstmal ein bisschen baff. Hab mich halt schon geehrt gefühlt oder auch gefreut darüber, dass er da an mich gedacht hat. Ich glaube, das lag so ein bisschen zum einen an der, einfach an der Nähe. Ich wohne ja hier in der Gegend irgendwie. Und also ohne mich da selber irgendwie mir selber auf die Schulter klopfen zu wollen, aber ich habe halt von Anfang an immer so ein bisschen mehr gemacht, glaube ich. So, also ich habe halt die Facebook-Seite initiiert, irgendwie bevor
Facebook überhaupt existierte.
Genau, bevor das halt so, ne?
Bevor
ich,
jeder eine hatte.
Genau, soll ich das mal machen? Und dann war Thomas so, ja komm, klar, mach das. Und hab da viel immer irgendwie Input gegeben oder wie gesagt, wollte ja dann auch diesen Podcast machen fürs Fuse und ich glaube, das war so ein bisschen für ihn ausschlaggebend zu sagen, so ey, der könnte es vielleicht übernehmen irgendwie und dann musste ich halt auch erstmal kurz überlegen, weil ich hatte ja einen Job, so ist es ja nicht, den ich auch immer noch habe, aber den habe ich natürlich jetzt stellenanteilmäßig sehr runtergefahren
Du bist
Krankenpfleger. Genau. Was mir aber dann eigentlich auch sehr gelegen kam, weil so richtig, ja, also ich will nicht sagen Burnout, aber ich war, glaube ich, kurz davor. Also ich hatte wirklich einfach keinen Bock mehr auf den Job und es hat einfach sehr aufgefressen, dieser ganze Schichtdienst und so. Von daher war ich sehr froh eigentlich, als das kam. Und ich glaube, ich habe ja dann auch relativ schnell, also ich habe, glaube ich, 1-2 Tage Bedenkzeit. Und dann habe ich auch schon gesagt, ja, okay, mache ich, aber...
Dann musstest du hier bei mir noch vorstellig werden und das Ox Assessment Center durchlaufen.
Ja, genau. Das war hart, oder? Auf jeden Fall. Dann muss ich hier noch mit dem Human Resources Department sprechen und so. Ne?
Ja.
Nee, ach...
die Compliance-Abteilung
genau, durchlaufen. Ja, ja, wirklich jegliche... Witzigerweise war das in jeder Abteilung immer du.
Nein, das waren meine Zwillingsbrüder.
Ach so, ja, ja.
Du kennst das, wie bei dem Schrottplatz.
Stimmt, das waren noch Johannes Hiller, Josef Hiller. Und ja, das ging dann irgendwie recht schnell. Ich hätte mir das halt auch nicht träumen lassen, dass ich das mal irgendwann mache, weil ich habe das ja auch nicht gelernt oder so. Aber ja, bis jetzt habe ich es nicht bereut. Ne? Also kann ich nicht sagen.
Das ist jetzt vielleicht mal so... aus dem Nähkästchen geplaudert, gibt ja viele Leute, die, ich sehe das ja bei Menschen, die hier Praktikum machen, die sagen, ja, ich würde gerne mal Musikjournalismus irgendwas in der Richtung machen. Ja, da sieht man ja, dass diese linearen Karrieren in dem Bereich wahrscheinlich nicht existieren. Man muss im Zweifelsfall einfach drin sein, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, die richtigen Leute kennen und dann hat man vielleicht die Chance, eine der raren Jobs, die es in dem Bereich eben gibt, zu machen.
Ja, absolut. Ich meine, ich habe ja auch ich schreibe ja seit dem ersten Heft irgendwie, also ich habe zu dem Zeitpunkt schon 7 Jahre quasi Interviews und so weiter gemacht. Das ist ja nicht so, als wäre ich, ja, als wäre das von einem auf den anderen Tag passiert. Ne? Also das ist ja schon was, ja, wo man sagen könnte, das habe ich mir erarbeitet oder was, wenn man so will. Ich weiß es nicht so, ne? Aber auf jeden Fall war das dann doch, ja, kam es nicht von ungefähr, glaube ich, irgendwie so. So viel Selbstlob
genau.
sei ja, mir gegönnt.
Aber du hattest ja dann tatsächlich einen Job, eben so ein als Brotjob, irgendwas, was überhaupt nichts Musisches war und genau. Musik eben so als Hobby. Genau. Das ist ja für viele Menschen jetzt immer so der kritische Punkt, wo man sagt, das Hobby zum Beruf machen, sowohl als in musikalischer Hinsicht mit einer Band, was jetzt dann ja nur mittelfristig funktioniert hat. Zum anderen eben das Schreiben über Musik für einen Blog oder für Ox oder Fuse so nebenher als Hobby zu machen, ist das eine.
Ja.
Da aber einen Beruf daraus zu machen, ist schon was anderes. Wie kannst du das noch reflektieren, wie dieser Schritt für dich war? Bei mir ist der 30 Jahre her, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
Ja, also mir hat natürlich die Band geholfen, also dadurch, dass ich ja dann mit Kampfsport auch noch weiter unterwegs war, dass ich einfach viele Kontakte schon hatte und auch wusste, wie es von der anderen Seite aus aussieht. So. Was ich nicht erwartet habe, muss ich sagen, und da habe ich auch so ein Jahr oder zwei habe ich da gebraucht, um da reinzufinden, war dieser Overkill an Musik irgendwie, weil was ich oft höre, ist so das erste, boah, geil, du kriegst ja die ganzen Platten so vorab und das ist ja total cool und so. Und ja, war es irgendwie die ersten Wochen, aber wenn du dann merkst, du hast im Monat, kriegst du 200 Platten und alle wollen, dass du diese Platten hörst, so ungefähr, und da dir eine Meinung zu bildest, dann wird es etwas viel. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass ich privat kaum noch Musik gehört habe, sondern so Podcasts, die auf Radio, also ich habe eigentlich privat nur noch Podcasts gehört, so, ne? Oder Musik, mit der ich jetzt im Heft nichts zu tun habe. Also ich habe tatsächlich so Classic Rock, so Fleetwood Mac und sowas für mich entdeckt, weil ich da nie diesen Gedanken hatte, so, ah ja, passt das ins Heft, okay, wo kommen die her, was würde ich mit denen machen, so, was ich bei anderen Bands auf einmal schon so automatisch hatte. Das habe ich jetzt so ein bisschen abgelegt, zum Glück wieder, so, weil ich glaube, das hätte mir auch viel versaut. Das ist so diese Schattenseite irgendwie, aber ja, also keine Ahnung, ich denke, ich habe da mittlerweile so einen Weg für mich gefunden, damit umzugehen.
Du erwähntest gerade schon Kampfsport, eure Band, also Richard und du seid auch da wieder, ihr beiden seid da, die...
Also Richard ist mein Bruder, der seit meiner ersten Band dabei ist, ja.
Ihr seid, genau, vorhin hatten wir nur den kleinen Bruder erwähnt, aber er ist tatsächlich Richard.
Ja, genau.
Meier.
Der heißt auch Meier, ja.
Hat der nicht auch eine Frau Müller heiraten können? Hätte ich beide ummelden können?
Ja, ja. Mal sehen, was da noch passiert.
ja, Kampfsport, wann kamen die denn dann ins Leben? Ehrlich gesagt, habe ich in Nancy meine Hausaufgaben jetzt nicht gemacht. Das war, ja, da war dann eben der Post Fire in the Attic Dennis, war dann irgendwie der Kampfsport Dennis. Aber wann ging das los mit Kampfsport?
Also, nachdem wir Fire in the Attic da 2008, 2009, da, also offiziell muss man auch sagen, machen wir immer noch Pause.
Indefinite Hiatus heißt das im Branchensprech.
Da wird halt nie wieder was passieren, das ist relativ klar, aber ja gut, man soll nie sagen, ne? Aber so, und dann haben wir ja gesagt, okay, weil Richard und ich halt Bock hatten und auch schon immer gewisse Leute im Kopf hatten, mit denen wir was machen wollen, dann haben wir gesagt, okay, wir machen einfach was anderes jetzt in der Zeit und schauen mal, wie das funktioniert. Das musste dann, das war wirklich kurz danach. Also es gab vielleicht 3-4 Monate, in denen wir nichts gemacht haben und dann ging es schon wieder los. Und haben uns dann halt Leute gesucht, zum Beispiel, also unser Schlagzeuger damals, der ist jetzt nicht mehr dabei, war Max von Days in Grief, mit dem mein Bruder zusammen studiert hat und mit dem es halt auch einfach eine lange Zeit irgendwie dann, weil Days in Grief und Fire in the Attic sehr befreundet waren, da verbunden hat. Und also der Gitarrist von Days in Grief ist heute unser Tontechniker, der unsere Platten produziert auch. Und dann noch halt David an der anderen Gitarre, mit dem ich halt auch, ja, seit ich 17, 18 bin, irgendwie Musik gemacht habe, der dann...
David Schumann, der auch eine ganze Weile fürs Ox geschrieben
hat. Genau.
Man erinnert sich noch an diese David in Japan Kolumne, ja, die dann später als Buch gemacht wurde und dann in Hollywood verfilmt wurde. Nein, letzteres stimmt nicht.
Noch nicht.
Noch nicht.
Ja, genau. Das war halt so, David war aus Japan zurück und uns war halt klar, okay, lass uns das einfach mal probieren. Und wir hatten damals den revolutionären Gedanken, eine deutschsprachige Punkrock-Band zu machen, die halt nicht wie Toxoplasma oder sowas, also ne, die ein bisschen anderen Anspruch hatte. Heute davon gibt es davon ja wie Sand am Meer. Also ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, auf der Fuse-Seite neulich von irgendeiner, ich habe den Namen vergessen, von der Band wieder was gepostet, hat auch einer drunter geschrieben, so, oh wow, die nächste Band, die wie Turbostart klingt, so. Und es stimmt ja auch, ne? Im Moment gibt es da wirklich unfassbar viele, aber auch sehr gute Bands. Damals war das noch so ein bisschen, ja, also klar, Turbostadt gibt es schon ewig, aber gab sonst nicht so viel. Ich glaube, da waren wir auch wieder zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort so ein bisschen. Also wir hätten auch nie gedacht, oder was heißt nie gedacht, aber wenn man einmal eine Band hat, die funktioniert hat, dann, das ist schon Glück irgendwie. Also da spielt viel Glück mit. Und dann, dass man eine zweite Band hat, die ein bisschen andere Musik macht und das funktioniert trotzdem auch wieder so gut. So, das, ja, da haben wir, glaube ich, am Anfang nicht so mit gerechnet irgendwie. Von daher bin ich ja sehr dankbar irgendwie, dass das mit Kampfsport so gut funktioniert jetzt. Und ja, so kam das dann zusammen.
Wie schafft man es? Nein. Nein. Es hilft doch sicher, wenn man eben bestimmte Fehler schon mal gemacht hat, die dann beim zweiten Mal nicht mehr zu machen. Absolut. Einfach auf Verbindungen und Connections zurückgreifen zu können.
Klar. Sicher, das ist halt auch was ich, wenn Leute uns jetzt nur von Kampfsport kennen und dann immer sagen, boah, was ihr damals für einen Start hingelegt habt oder wie das dann so direkt losging, so, das ist ja echt Wahnsinn. Wo ich dann immer sage, so, ja, das sieht nach außen aus. In Wirklichkeit haben wir da halt schon 15 Jahre Arbeit reingesteckt. Einfach, weil wir uns durch die alte Band irgendwie Kontakte aufgebaut haben und Namen gemacht haben und man hat einfach Leute kennengelernt und deswegen war halt auch klar, wir waren ja mit Fire in the Attic lange bei Redfield Records, bei dir auf dem Hof. und da war dann halt auch so, ich habe dann einfach da angerufen und gesagt, ey, ich habe eine neue Band, wir haben noch nichts aufgenommen, aber wie sieht's denn aus? Und dann war direkt so, ja klar, wir bringen eure erste EP raus. Das war einfach direkt klar, man kannte sich und die wussten halt auch, wir liefern keinen Mist ab, so. Und das hat uns natürlich enorm geholfen, so, das ist klar. Nur hätten wir halt vorher nicht irgendwie 10 Jahre bei denen gewesen, hätten wir das auch nicht gehabt. Also von daher finde ich das immer so ein bisschen vermessen zu sagen, so von da ist ja von 0 auf 100, das stimmt halt nicht. Also seit meiner ersten Band irgendwie stecken wir da irgendwie Arbeit rein.
Das ist jetzt vielleicht auch genau der Punkt, dass, wie soll ich sagen, Bands, die... Ich glaube, es gibt unter Bands auch immer sehr viel so Neid und Missgunst. Also der eine hat irgendwas erreicht, der andere will dorthin und denkt, die haben ja nichts dafür getan. Also wie viel Glück und wie viel Blut, Schweiß und Tränen ist so eine Band. Du machst ja auch jetzt bei Kampfsport viel Organisatorisches im Hintergrund.
Genau, ja. Ja, also erstmal zu diesem Neid-Ding, das ist echt witzig, weil selbst bei, sag ich mal, bei Bands, die sich wirklich gut verstehen oder die nicht nur nach außen, sondern auch wirklich befreundet sind, ich weiß nicht, ob das so Neid ist, aber einfach dadurch, dass dann Max von Days in Grief bei uns war, war dann auch so, dass das dann öfter mal zur Sprache kam, dass so Days in Grief schon irgendwie die Frage in den Raum gestellt haben, so, ey, wieso läuft es bei Fire in the Attic eigentlich so gut? Wir sind doch eigentlich besser. Und waren sie auch, das muss man einfach sagen. Also das muss man einfach neidlos zugeben, das sind viel bessere Musiker als wir gewesen. So. Die haben nur, bei uns war halt so das Ding, wir haben halt uns den Arsch aufgerissen. So. Was ich halt eben meinte, wir sind für ein Konzert in die Schweiz gefahren irgendwie. Und das haben Days in Grief halt nicht gemacht. Das hat bei uns halt sehr viel reingespielt irgendwie. Also selbst wenn man sehr gut befreundet ist, so, dann guckt man trotzdem immer, was machen die anderen irgendwie. Ich finde das aber auch nicht verkehrt irgendwie, wenn man sich da so ein bisschen Motivation abholt. So, ne? Also das, ich freue mich, zum Beispiel Adam Angst sind ja unsere Proberaum-Mitbenutzer und auch wirklich gute Freunde. Und dann ist es halt schon so, also wir haben zwei Alben raus und haben uns jahrelang den Arsch abgespielt und dann kommen die mit ihrer ersten Platte daher und überrunden uns einfach dreimal. So, ne? Da denkt man sich im ersten Moment auch so, ja super, Leute. Vielen Dank. Aber letztendlich ist das halt Quatsch, weil bei denen ist genau das Gleiche. Felix hat mit Frau Potz einfach auch da jahrelang Arbeit reingesteckt und gemacht und getan. Also ja, so von daher, also dieses Neid-Ding, da gibt es, glaube ich, verschiedene Ausprägungen. Ne? Also da gibt es mit Sicherheit Bands, die einem das nicht gönnen. Auf der anderen, ich gönne Adam Angst halt alles, aber trotzdem denke ich mir gleichzeitig, okay, was können wir irgendwie da machen? Oder man guckt schon, was funktioniert bei denen, was kann man übernehmen oder was kann man schauen, irgendwie, was man da vielleicht anders macht oder so. Ja, keine Ahnung. Es ist, glaube ich, ganz normal, irgendwie sich da so umzuschauen.
Inwiefern hat deine Neutätigkeit, in Anführungszeichen neu nach fünf Jahren, als Musikjournalist den Blick auf die Branche verändert? Also sagen wir so, wenn man als Musiker ist man natürlich ein Akteur an einer Stelle des Ganzen, als jemand, der ein Label macht, nochmal woanders, jemand, der Konzerte veranstaltet, wieder woanders, dann ist es natürlich Journalisten. Also so gibt es verschiedene Akteure. Du hast jetzt ja zwei Sachen miteinander vermischt, wo man natürlich sagen kann, okay, du mit welchem Dennis spreche ich denn eigentlich? Also jetzt mal so eine typische Sache. Ja. Wenn du mit deinen Proberaumkollegen von Adam Angst redest, Moment, Dennis, ja, aber das kommt jetzt nicht ins Fuse, oder? Also wo bist du? Wo bist du Presse? Wo bist du Journalist? Wo bist du Bandkumpel? Wie hat sich das verändert oder wie nimmst du das selber wahr?
Also ich trenne das nicht bewusst, aber es ist natürlich so, dass wenn ich mit jetzt mit einer anderen Band irgendwo wie dann so Sachen austausche oder wo es dann auch mal darum geht, was weiß ich, wenn mir eine Band steckt, dass sie irgendwie mit ihrem Label unglücklich ist, dann werde ich das halt nicht in der nächsten Mail an das Label irgendwie, das ist schon klar. Also da weiß ich schon genau, was wohin gehört und in wessen Ohr gehört. So. Aber es hat mir natürlich schon nochmal eine andere Ebene irgendwie gegeben, für auch zu sehen, was wie funktioniert hinter den Kulissen, weil ich natürlich jetzt dadurch auch Einblick habe, irgendwie, sag ich mal, in so in die ganze Promo-Arbeit, also auch wenn ich das selber ja nicht mache, aber ich bekomme das ja irgendwie, ne? Also das hat mir schon mein Verständnis der Musikindustrie, glaube ich, doch ein gutes Stück aufgebohrt nochmal, wo ich dann einfach gesehen habe, wie bestimmte Strukturen funktionieren, was man vielleicht nicht braucht heutzutage mehr irgendwie und wie man, ja, also es ist schon so, das war schon von Vorteil auch für die Band definitiv, was ich irgendwie dann hier noch mal aufgeschnappt habe und natürlich, klar, ich habe halt noch mal 1000-mal mehr Kontakte jetzt irgendwie, ne? Das ist natürlich auch noch mal von Vorteil irgendwie, ne? Wenn man weiß nicht, also kein Konzert, wo ich hingehe, wo ich nicht irgendwen treffe und dann mal kurz irgendwie Hallo sage oder so, ne? Oder auf der anderen Seite ist natürlich auch der Fuse-Job ist für mich dann teilweise wird es dann einfacher, weil ich die Bands einfach persönlich kenne. Ne? Also wenn mir dann irgendwie jemand am Telefon sagt, ja, hier die neue Band so und so, das Gespräch hatte ich neulich so, ne? Die klingen so und so und dann meinte ich so, hey, du warst auch auf einem Konzert von uns in Osnabrück, da hat doch diese Bands bei uns Support gespielt. Ich kenne die, du musst mir die jetzt nicht erklären. So, ne? Ach so, ja, stimmt ja. So, ne? Also solche Geschichten oder dass ich einfach eine Band direkt kontaktieren kann und nicht unbedingt über eine Promo-Agentur gehen muss. Irgendwie, ich meine, klar, das ist so der Weg, den die gerne alle haben, aber ja, es gibt mir schon, also beides hat mir eigentlich nur Vorteile für das andere jeweils irgendwie gegeben, muss ich sagen.
Nun kann das auch durchaus ja, wir hatten das vorhin schon, dieses Hobby zum Beruf machen. Mhm. Du hast gesagt, du hast nur noch Podcasts gehört zu Hause. Das kann das Ganze ja auch vergällen. Gleichzeitig macht es ja durchaus eben auch Spaß, sich in irgendeinem Bereich zu bewegen, der einem einfach grundsätzlich liegt, wo man sich zu Hause fühlt. In so einer,
ja, voll.
Ich nehme mal einfach mal dieses Wort Szene. Es ist ja nun doch, es sind überall die gleichen Leute. Es ist eine überschaubare Anzahl von Menschen, mit denen man zu tun hat. Hat es also auch nach 5 Jahren nicht geschafft, dir komplett kaputt zu machen?
Nee, überhaupt nicht. Es ist ja auch letztendlich ist es das, irgendwie, was ich immer machen wollte. Irgendwie so, seit ich Musik mit Gitarren für mich entdeckt habe, irgendwie war immer, also keine Ahnung, ich habe mit 13, 14 saß ich zu Hause und habe irgendwie Cover für die CD meiner Band gemalt und ich hatte nicht mal eine Band, sondern einfach mir in der Fantasie ausgemalt, wie das so sein könnte und all das und dadurch, dass ich einen jüngeren Bruder habe, also mein Bruder ist ja 5 Jahre jünger, hat der noch viel früher damit angefangen, weil ich habe ihn natürlich dann irgendwie angesteckt und keine Ahnung, es gibt Fotos von meinem kleinen Bruder mit 12, 13 mit einem Rancid-Shirt und so. Ne? Also, so, wo andere, so, also, ja, das ist halt einfach, seit ich damit irgendwie das erste Mal in Berührung kam, wollte ich immer irgendwas in dem Bereich machen und in erster Linie natürlich dann selber eine Band machen, selber Musik machen. Das stand immer ganz oben auf der Liste und da bin ich auch sehr glücklich, dass das irgendwie so funktioniert und ja, so dass ich das jetzt seit 25 Jahren so durchziehen kann, irgendwie.
Der Printjournalismus.
Mhm.
Der ist tot, ja, genau, der ist tot. Komisch, oder? Wir reiten hier auf dem toten Pferd durch die Landschaft.
Nur noch Nachlass, Verwertung oder wie man das nennt.
Was macht dir Spaß an diesem Printjournalismus, der gleichzeitig auch nicht zu trennen ist von diesen anderen Spielarten, sprich du machst seit ungefähr 60 oder 70 Folgen einen Podcast fürs Fuse, du betreust die Social-Media-Seiten, Facebook, Instagram für Fuse, man kann es ja nicht trennen, Print ist hier, online ist da, ja, wie nimmst du das so wahr?
Ja, also ich bin natürlich mit Musikmagazinen aufgewachsen, so, ne? Das war für mich immer das wichtigere Medium einfach. So. Ich weiß, dass das heute viele anders sehen. Oder man kann natürlich, es gibt natürlich Sachen, wo ich sage, okay, wir haben ein Heft, das alle 2 Monate erscheint. Das kann jetzt mit den täglichen Newsmeldungen nicht mithalten. So, ne? Das ist klar irgendwie, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, wir können über eine Band schreiben irgendwie, aber dann ist die Platte ist eh schon bei Spotify, jeder hat sie schon gehört. Warum machen wir überhaupt noch Reviews? So, die Frage könnte man natürlich stellen. So, auf der anderen Seite sehe ich das immer noch als so eine Art Wegweiser, weil es einfach dadurch einfach auch durch diese ganze Social Media Geschichte, es gibt so viel, es gibt in jedem Genre eine Million Bands irgendwie, dass ich denke, es ist gar nicht schlecht, so eine Art Wegweiser zu haben. Und ja, ich höre ja auch immer wieder so von Leuten, die das Fuse auch zu wertschätzen wissen, ne? Die dann immer sagen, irgendwie, ey, so, das ist eins der wenigen Magazine heutzutage, irgendwie, die es zum einen überhaupt noch gibt. Also wie viele Hefte haben wir im letzten Jahr zu Grabe getragen mit der Intro und weiß ich
nicht.
Specs. Ja. Also das ist ja schon echt nicht ohne. Von daher ist es schon bewundernswert, dass es das Fuse noch gibt. Also damit meine ich wirklich auch so das Heft, nicht jetzt meine Arbeit, sondern einfach, dass es da draußen Leute gibt, die das interessiert. Ja, auf lange Sicht habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung irgendwie. Also ich mache einfach von Heft zu Heft und gucke, was passiert so ungefähr. Und solange das funktioniert, ist alles gut. Ja, ich denke halt, das hat immer noch seine Berechtigung. Vielleicht sogar ein bisschen mehr noch als damals, weil ja, weil es halt einfach was anderes bietet. Ne? Klar kann jeder auf die Facebook-Seite der Band gehen, aber dann kriegst du halt auch nur das, was die Band will, was du siehst. So, ne? Natürlich ist das neue Album das beste Album, das sie je gemacht haben. Und natürlich ist nach, weiß ich nicht, Fehltritt XY Sänger so und so wieder geläutert und so weiter. Ne? Aber ja, du siehst dann halt nur die eine Seite der Geschichte. Und ich glaube, wenn es auf der anderen Seite jemanden gibt, der das nochmal in Frage stellt oder ein bisschen ausleuchtet, ist das eine sehr wichtige Sache. Und klar, es gibt halt viele Blogs, die das halt auch machen. Es gibt auch welche, die es sehr gut machen. Es gibt andere, die es vielleicht nicht so gut machen. Aber ja, ich denke, so dieses gedruckte Heft hat einfach nochmal eine andere Wertigkeit.
Ich denke auch, letztlich hast du ja auch im anders als das Ox, hat das Fuse schon von Anfang an, das hatte damals der Thomas auch so mit konzipiert, eine sehr starke Fokussierung auf das Live-Foto als, als genau. Prägendes Merkmal, sowohl auf dem Titelbild wie bei den Interviews.
Ja, versuche ich eigentlich immer.
Ja, das heißt, das ist, hat natürlich eine bestimmte Ästhetik, auch von der man muss ja letztendlich einfach mal ein Foto raussuchen und das ist dann dieses Foto, so wie ein Plattencover, so ist eben auch so ein Foto zur Bebilderung von einem Interview. Und ich finde nach wie vor, das ist eben eine andere Sache, ob du sowas nur auf so einem Display schaust und das eigentlich ein flüchtiger Inhalt ist, der dann zwei Tage später hast du das schon wieder vergessen, dass du es überhaupt gesehen hast. Und aber so ein Heft, das dir nochmal in die Hand fällt, man kann ja auch das gesamte Archiv bei uns als PDF sich einzeln runterladen, das ist einfach mal so festgehalten und eben nicht flüchtig. Und ich finde, das ist für mich so ein ganz wichtiger Faktor an der ganzen Sache.
Absolut so. Also es ist halt auch einfach, wenn es dann einmal gedruckt ist, dann ist es halt auch so. Ne? Also man kann nicht da nachher nochmal drin irgendwas ändern oder sowas. Das ist halt auch nochmal so eine Art Zeitstempel irgendwie. Ne? Also jeder, keine Ahnung, könnte jetzt hingehen, bestes Thema wäre zum Beispiel sowas wie SLA Dying, so. Jeder Blog könnte jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt alle Interviews runter. Dann ist die Band halt weg. Das kann ich halt nicht so. Ne? Das Heft ist gedruckt und damit ist es halt einfach, ob gut oder schlecht, so ein Eindruck von der Zeit damals irgendwie. Ne? Und das finde ich halt auch ganz wichtig. Und das ist halt auch nochmal was, was das Heft, glaube ich, von so Blogs oder sowas dann unterscheidet. Also wie gesagt, Blogs kommen ja auch und gehen wieder und dann bezahlt halt irgendjemand seine Homepage nicht mehr und dann ist alles weg. So, und,
das ist ein ganz wichtiger Faktor. Diese Hefte, die sind eben in Auflage von 25.000 plus die als PDF, wo es natürlich eben beliebig vervielfältigbar ist, umsonst im Gegensatz zum Ox, weil es ein anderes Vertriebsmodell ist. Eben, das ist here to stay. Das ist, ich finde das immer so unter so archivarischen und musikhistorischen Gründen. Ich habe halt ein Faible dafür, für Bücher, für Schallplatten, ähnliches. Da bin ich halt ein sehr haptischer Mensch und möchte einfach so, das ist halt here to stay und nicht, ja heute war es da und morgen ist es
mehr. Oder runtergeladen und dann im Download-Ordner vergessen. Auf jeden Fall, ich merke es auch gerade, ich habe mir vor einem Monat oder so eine App runtergeladen, in der halt Zeitschriften sind, in denen man halt irgendwelche Zeitschriften lesen kann und so weiter und so. Und ich dachte mir, ach, das ist ja super, guck dir so viele Dinge, was der jetzt alles lesen, 1000 Sachen mir gemerkt und das werde ich jetzt alles lesen. Ja, was habe ich denn im Endeffekt gelesen? Irgendwie 3 Artikel und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Und ich merke halt, wenn ich ein Heft, oder ich habe ein Magazin im Abo, also jetzt nicht hier Ox oder Fuse oder so, sondern ein anderes. Und das lese ich von vorne bis hinten. So, ne? Und auch wenn mich vielleicht nicht jeder Artikel interessiert, aber es liegt halt rum, ich nehme es mal wieder in die Hand, ich lese es und das mache ich bei einer App halt nicht. Ich bin, keine Ahnung, dann bin ich abgelenkt, ach, da kommt wieder eine E-Mail rein, ach, könnte ich nicht stattdessen auch irgendein Video bei YouTube gucken? Und schon bin ich wieder irgendwie ganz woanders. Und ja,
das ist eine interessante Anmerkung, das habe ich Ich handhabe das tatsächlich auch so, weil ich eben auch noch oldschool bin.
Ja.
Aber das ist tatsächlich, so gesehen sind diese modernen Medien viel mehr Fernsehen aus dem linearen vordigitalen Zeitalter, als man, wenn man aufs Klo gegangen ist, hat man im Zweifelsfall in dem Film die wichtige Szene verpasst,
ja,
weil es gab kein Timeshift oder
heute was auch immer. Heute das Fernsehen mit aufs Klo, weil der nämlich an dein iPad oder sonst irgendwas
mitnimmt. Genau, aber der Röhrenfernseher ließ sich damals nur schwer auf die Toilette transportieren. Aber eigentlich ist man tatsächlich bei den, man ist ja sehr, man ertappt sich ja selber, man schaut irgendwie in die App rein, in eine der Nachrichtenseiten und liest den Artikel und denkt man sich so, ah, lese ich später durch. Beim nächsten Aufruf fängt er schon wieder vorne an und du hast es ja nicht zu Ende gelesen, obwohl oben stand so maximal 3 Minuten Lesezeit und schon wieder nicht mehr.
Schon wieder vorbei, ja, ja. Also das ist halt auch so ein Ding, irgendwie, wo ich halt denke, dass das Heft dann nochmal was anderes ist. Also ich wäre da auch um Feedback dankbar, irgendwie, tatsächlich kriege ich auch ab und zu mal Mails, wo dann Leute sagen, so, ey, irgendwie, das war ein guter Artikel oder das hat mir gefallen. Und jetzt gerade hat mir irgendwie jemand geschrieben, der ist irgendwie Ü40 und hat vor kurzem erst das Fuse entdeckt irgendwie und hat mir wirklich so eine E-Mail geschrieben, so ewig lang mit irgendwie mit den Bands, in der aufgewachsen ist. Und ich war wirklich so, okay, wow. So, ne? Das ist echt abgefahren irgendwie. Und ja, von daher, ich sehe das schon durchaus so, dass das Fuse erstmal noch so seine Berechtigung hat. Ne?
Here to stay. Und es ist ja auch so, dass die Bands bis heute offensichtlich, das hören wir halt immer wieder oder merken wir immer wieder, so diese Bedeutung, dass man eben mit einer, im besten Fall natürlich eine Titelstory, aber auch mit einem großen Interview, dass das für Bands auch irgendwie so eine, ja, ich sag mal, auch durchaus positiv gemeint, so eine ego-streichelnde Sache ist. Ey, das hat irgendwie eine andere Wertigkeit als so ein Artikel irgendwo online.
Absolut, ja. Also gerade kleinere Bands oder so, die, wenn die mir schreiben, ist es immer so, oh, wir haben Review im Fuse bekommen. Irgendwie, also das ist so was Besonderes dann nochmal. Ne? Das ist dann schon nochmal was anderes. Das ist halt genau das, was ich mit der Wertung meinte. Und was dem Fuse halt auch sehr zugute kommt, glaube ich, ist, dass wir eine Nische in der Nische besetzen. Ne? Also ich kriege das ja auch mit, wenn ich mit Labels rede, die dann sagen so, ey, so die Bands, die wir haben, ganz im Ernst, in Deutschland, wo sollen die denn aufs Cover? So, ne? Also das geht nur bei euch, weil ihr seid das einzige Magazin, die diese Art Bands in der Größe auch abbildet. Also keine Ahnung, sowas, jetzt sag ich mal, sowas wie Whitechapel irgendwie, das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Musik irgendwie, aber es ist halt diese ganze Deathcore, Death-Metal-Geschichte, gerade die modernen Bands, wo sollen die aufs Cover? Bei Metal Hammer irgendwie? So, da schreien die ganzen ureingesessenen Metalheads irgendwie sowas, wieso ist ja nicht schon wieder Iron Maiden, so ungefähr, ne? Also, das ist schon so, ja, und keine Ahnung, für die Visions ist es dann wieder zu hart und für Musik Express ist es sowieso nichts und
für den Ox ist es auch nichts.
Ja, ist so, ne? Und von daher ist dieses, dass wir, glaube ich, eine sehr gute Nische besetzen, einfach mit Fuse, die sonst halt niemand so wirklich abdeckt, die aber trotzdem einen großen Markt hat. Die, sowas wie Parkway Drive, die halt, ich meine, klar, die sind dann auch auf dem Visions Cover gelandet irgendwie, aber weiß nicht, die sind, glaube ich, schon auf, also irgendwas Fuse 10 bis 20 waren die schon auf dem Cover irgendwie, ne, wo sonst sich kein Arsch für die interessiert hat, so ungefähr. Ich will damit gar nicht so diesen Fuse ist am Puls der Zeit Ding machen, aber es zeigt halt schon, dass in dem Bereich, wo das Fuse unterwegs ist, ja, da gibt es im Printbereich gibt es eigentlich keine Konkurrenz, so.
Ja.
Glaube ich.
Wir machen hier einen Podcast und du machst einen Podcast. Mhm. Du hilfst mir auch, was die technische Sache betrifft mit dem Podcast.
Obwohl du so ein Riesenstudio hier hast.
Obwohl ich hier so ein Riesenstudio habe, aber irgendjemand muss das ja auch alles bedienen.
Ja.
Mhm. Und nun habe ich mir das natürlich auch so ein bisschen bei dir abgeschaut. Ich habe lange damit gehadert, das zu machen. Du hast ein bisschen anderes Konzept. Mhm. Ja, erzähl doch mal, wie ist das Grundkonzept von dem Fuse-Podcast? Das unterscheidet sich ja schon.
Ja.
Hier hole ich mir die Leute live in unser Hightech-Studio. Du machst das irgendwie eher verteilt. Erzähl einfach mal ein bisschen.
Ja, also Fusecast war grundsätzlich, ist die Idee halt schon total, also man kann ja sagen, Podcaster erleben ja gerade wieder so einen Hype irgendwie, der auch schon wieder ein bisschen abflacht, glaube ich. Aber tatsächlich also ich höre Podcasts seit so 2009, 2010, also wirklich schon lange, durch Zufall halt da drauf gekommen und wollte das immer fürs Fuse machen eigentlich. So. Und zuerst hat mir aber irgendwie ein Konzept gefehlt. Dann, als ich ein Konzept mehr oder weniger hatte, habe ich es Thomas vorgeschlagen. Dann hieß es aber auf einmal, mach mal das Fuse. Dann musste ich mich erstmal hier reinkämpfen, bevor ich mir noch ein weiteres Projekt irgendwie drauf schaffe. ja, und dann war so die Idee geboren. Ich habe mir dann halt einfach am Anfang einfach nur ein, zwei Leute geholt, mit denen ich eigentlich einfach nur über Musik reden wollte. Also die Idee kam halt wirklich daher, dass wenn wir mit der Band unterwegs sind und wir fahren nachts nach einem Konzert nach Hause, wir sind schon bekannt dafür, dass wir immer nachts nach Hause fahren. Irgendwie, also alles unter 3 Stunden fahren wir nach Hause. Und
du trinkst ja auch nicht.
Ja, das ist richtig. Deswegen,
das hilft sehr dabei.
Das hilft sehr, ja. Und dann hat man halt ständig diese Gespräche im Van. Also alle pennen, irgendwie der auf dem Beifahrersitz hat den Job, den Fahrer wach zu halten, und dann unterhält man sich. Und wobei unterhält man sich in der Band? Natürlich über Musik. So. Und meistens habe ich dann halt, oder eigentlich fast immer mit David, unserem Gitarristen, ja, haben wir über 1000 Sachen gesprochen, und dann kommt man halt immer vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie es so ist. Und da dachte ich halt immer so, ey, das als Podcast ist eigentlich total cool, weil das sind so diese nerdigen Musikfan-Gespräche, die man halt so kennt, die man halt immer hat, so, und die ich halt auch einfach gerne, wo ich auch gerne zuhören würde. So. Und das war so die grundlegende Idee, warum wir halt gesagt haben, okay, wir nehmen uns halt dann immer irgendwie ein Thema und besprechen das dann. Also dann haben wir halt neben uns halt zum Beispiel eine Band raus und besprechen die komplette Diskografie, was halt dann natürlich auch schon mal den Rahmen sprengt und 3 Stunden lang wird. Aber das macht halt total viel Spaß, so, sich dann so nochmal hinzusetzen, irgendwie wenn eine Band irgendwie 8 Alben gemacht hat, sich da alles nochmal anzuhören, sich Notizen zu machen und dann halt auch zu überlegen, so okay, als das rauskam, wo war ich da damals und so. Und dieses Gefühl halt so in Podcast-Form zu bringen, war so ein bisschen das Ziel. Das Ganze ist dann ein bisschen aufgebohrt, als wir dann auch angefangen haben, Interviews zu machen irgendwie, weil ich das halt auch spannend fand, irgendwie dann immer mal, beziehungsweise da kam die Idee daher, dass man, wenn ich ein Interview fürs Heft mache, dann rede ich mit jemandem 1/2 Stunde und verwenden tue ich nachher 10 Minuten davon, maximal. Und was mache ich mit den anderen 20 Minuten? Und da bietet es sich halt dann einfach an, irgendwie das komplette Gespräch, also wenn es gut läuft, so für einen Podcast zu benutzen. Und dann haben wir halt auch angefangen, nur für einen Podcast Interviews zu produzieren. Und das ist so ein bisschen die Intention dahinter. Und ich muss sagen, dass ich halt mit den Leuten, mit denen ich das mache, das ist ja zum einen Benny von City Light Thief, der sonst eigentlich nicht beim Fuse drin hängt, der aber auch ein unfassbarer Nerd ist, was das angeht, also mit dem man halt wirklich dann so tief ins Detail gehen kann bei manchen Sachen, das ist echt, das macht richtig Spaß einfach. Und ja, Britt ist noch dabei, die halt auch fürs Fuse schreibt, was halt immer ganz witzig ist, weil wir haben halt so ein Altersgefälle, dann ein sehr starkes drin. Benny ist ein paar Jahre jünger als ich und Britt ist Anfang 20, so, und dann ist dann immer so, wenn ich dann erzähle, ja, und dann, ach, zu der Zeitpunkt war ich mit meiner Band gerade auf Tour und so, und dann so, ja, da bin ich halt gerade auf die weiterführende Schule gekommen, so ungefähr. Das ist dann immer, ja, das macht schon, die hat aber dann einfach einen ganz anderen Blickwinkel auf diese Bands und das macht dann schon auch echt Spaß. So. Das ist so ein bisschen der Ansatzpunkt und beim Fuse, genau. Und sehr viel Spaß machen dann immer diese Jahresrückblicke, wo dann, ey, heute, oder vor 10 Jahren, welche Platten kamen raus, und das ist dann immer eine verrückte Zeitreise. Ja, das ist so die Idee hinterm Fusecast. Ja.
Gut, dann war das jetzt die ultimative Empfehlung, womit ihr nach diesem Podcast weitermachen könnt. Ihr findet den Link zum Fuse-Podcast auf der Ox-Website, an der Stelle, an der ihr auch den Ox-Podcast gefunden habt. Ansonsten natürlich bei Spotify und bei iTunes.
Genau.
Dann bedanke ich mich bei dir für den Besuch.
Ja,
und,
war ja zufällig hier.
Warst zufällig hier, hattest den weiten Weg auf dich genommen.
Genau.
Und ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.